Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Professor Dr. Markus Kaiser. Er ist Professor für digitalen Journalismus, für Medieninnovationen und Change Management an der Technischen Hochschule Nürnberg. Er ist Sportjournalist und Executive Consultant bei CGI für Change Management. Zuvor war er Leiter der Medienstandortagentur des Freistaats Bayerns, zum Beispiel im Bereich Medizin, Technik, Automotive, Architektur und so weiter. Vorher war er tätig als Journalist und Pressesprecher. Er ist Buchautor, unter anderem von Change Management in der Kommunikationsbranche. Und Markus berichtet seit über 25 Jahren über Triathlon. Und insbesondere über den DATEV Challenge Rot. Er war schon als Schüler das erste Mal beim damaligen Ironman Europe in Rot. Und er hat verschiedene Geschichten dort geschrieben, mitunter über eine 80-jährige Nonne namens Sister Madonna, die teilgenommen hat über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Oder hat auch mal über Joey Kelly von der Kelly Family berichtet und Andreas Niedrig auch als Junkie zum Ironman interviewt. Und Markus hat auch 10 Jahre lang auf den Medientagen in München eine ganze Halle für Mediennachwuchs mit Kolleginnen und Kollegen organisiert. Und einmal, ich glaube, das war in 2018, war das Motto Wilder Westen. Das sollte dafür stehen, dass die Medienbranche wie im Wilden Westen ist und dass es durch die digitale Transformation jetzt in Goldgräbestimmung geraten war. Und da war ein Moderator von ProSieben engagiert, der auch ein Requisitengewehr dabei hatte. Und dieses Gewehr vergaß er. Und nach dem Abbau ist Markus nachts in eine Polizeikontrolle geraten und musste dem Polizisten erklären, warum er ein Gewehr dabei hatte. So kam er dann auch selber in die Zeitung. Als Schüler hat er tonnenweise Preisschreiben mitgemacht und auch sehr oft gewonnen. 14-Jähriger war er auf einer einwöchigen Reise im Club Aldiana auf Fuerteventura, hat Workmans gewonnen und so weiter und so fort. Also Markus, herzlich willkommen bei uns im Podcast heute.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und oje, oje, da hast du ja ganz schön was ausgegraben über mich und gut recherchiert.
Da können wir nur hoffen, Markus, dass du heute bei uns auch Gewehr bei Fuß stehst. Ne?
Oh. Ansonsten, ich muss zugeben, ich wäre nicht so schnell, dass ich die 3,8 Kilometer dir davon schwimmen würde. Da würde ich wahrscheinlich, das wäre meine schlechteste Disziplin, wahrscheinlich untergehen während der Schwimmstrecke beim Triathlon.
Das ist gut, dass du uns nicht davonflitzt, aber wenn man das alles hört, also musst du eigentlich ein sehr wandlungsfähiger Mensch sein. Also von Sister Act zum Eiermann, vom angesehenen Professor zum Verdächtigen mit einem Gewehr. Wie wandlungsfähig müssen Journalisten in der heutigen Zeit sein?
Ja, Journalisten müssen sich natürlich immer gut auf Situationen einstellen können. Ich bringe auch meinen Studierenden an der TH Nürnberg immer bei, wenn man auf eine Pressekonferenz geht, beispielsweise von der Bank, dann sollte man mindestens ein Hemd anziehen. Aber wenn man natürlich dann zur Recherche geht, ich sage jetzt mal in der Games-Branche ein Porträt über einen Games-Nerd macht, dann bitte auch mit dem T-Shirt. Aber letztlich, ich glaube, bei mir ist es gar nicht mal so, dass ich so wandlungsfähig war. Bei mir hat sich immer witzigerweise eins aus dem anderen so richtig ergeben. Ich glaube, bei mir war immer so der Punkt, ich habe immer gedacht, das, was ich gerade mache, ist das Coolste und es gibt keinen schöneren Job auf der Welt. Und dann auf einmal tut sich irgendeine Tür auf und die war dann immer aber irgendwo in eine ganz andere Richtung bei mir.
Würdest du dann sagen, man muss unbedingt doch offene Türen gehen, wenn sie sich ergeben? Ist das heute wichtiger denn je?
Ich glaube schon. Also ich glaube, man muss neugierig sein, auch immer keine Angst haben. Ich muss sagen, ich habe leider viele Kolleginnen und Kollegen erlebt bei einer Printzeitung, wo ich begonnen hatte, die dann vielleicht 10 Jahre nach mir gegangen sind und die vielleicht dann die eine oder andere offene Tür noch vergessen haben, durchzugehen. Also ich glaube, man darf keine Angst haben, was Neues zu machen und man sollte aber eigentlich immer das machen, was einem Spaß macht und nicht das, wo man unbedingt später mal hin will.
Genau, also Markus, Sportjournalisten zum Change Manager, das ist schon auch also eine Bewegung an sich. Hast du dabei irgendetwas entdecken können, was die beiden Sachen gemein haben, Change Management und Sport?
Völlig, völlig, völlig. Also ich meine, gut, im Sport, ich bin leidgeprüfter Fan des 1. FC Nürnberg. Wir schaffen es leider jetzt wieder nicht, in die Bundesliga aufzusteigen. Da ist es so, dass man natürlich sich auch also im Sportbereich wandeln muss, aber auch der Journalismus generell muss sich natürlich immer wieder wandeln. Und so kam ich überhaupt zum Thema Change Management. Ich habe dann, nachdem ich selber aktiver Journalist war, ja die Medienstandortagentur für den Freistaat Bayern aufgebaut und geleitet und dabei festgestellt, dass sehr viele Verlage, Rundfunksender sich zu wenig wandeln. Und so kam ich zum Thema Change Management, weil oft ja die menschliche Seite vergessen wurde. Also Change Management ist ja sozusagen the people side of change, also den Menschen mitnehmen dabei. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sonst funktioniert kein Wandel, kein gesellschaftlicher Wandel Richtung Nachhaltigkeit und Co. Aber es funktioniert auch kein Wandel in der Branche und der Journalismus. Ja, die Medienbranche ist sozusagen die Speerspitze der Digitalisierung und da muss gerade der Journalismus sich am massivsten wandeln.
Ist es die Speerspitze, wenn ich da kurz einhaken darf? Also Speerspitze im Sinne von Vorreiter, schon alle Hausaufgaben richtig gemacht, zweifelsohne ist viel passiert im Journalismus/Medienbranche, wenn wir das jetzt mal in einen Topf werfen. Aber würdest du es tatsächlich als die Speerspitze bezeichnen?
Es kommt darauf an, was man unter Medien versteht. Also ich habe einen sehr weiten Medienbegriff bis hin zur Games-Branche. Von der Games-Branche kann man natürlich wahnsinnig viel lernen. Also was Usability betrifft, das war das, was Anne am Anfang auch gesagt hat, warum wir damals die Medizinbranche mit dazu gebracht haben. Weil die Usability in der Medizinbranche, Medizintechnik, ist ja bei weitem nicht so gut wie in der Games-Branche. Und in Games spielt man ja nur, wenn die Usability gut ist. Mir ist völlig klar, dass die Games die Medienbranche insgesamt, wenn man jetzt auch an Verlage, Rundfunksender denkt, sicherlich manchmal sogar ja, der Letzte war oder ganz, ganz lange Zeit auch durch Monopolisten in Tageszeitungsgebieten in Deutschland. Aber der Druck und gespürt hat man es als einer der Ersten, weil ja das ursprüngliche Internet, wenn man mal so beginnt, da konnte man halt einfach eine Tageszeitung oder ein Magazin super abbilden. Insofern gab es da schon auch sehr viel Frühes, aber es haben schon wirklich nicht alle diesen Drive auch wirklich gleich mitgenommen. Ja.
Gibt es besondere Herausforderungen, Barrieren in der digitalen Transformation der Medienbranche, wenn wir jetzt mal auch Medienbranche vielleicht auf den etwas engeren Begriff fokussieren?
Also eine ganz große Problematik ist natürlich, machen wir es mal am Beispiel tatsächlich der Tageszeitungen. Das war ja eine Gelddruckmaschine lange Zeit. Es gab Monopolgebiete. Wenn man in Bayreuth war, hat der Nordbayerische Kurier ein Monopolgebiet gehabt. Wenn man in andere Gebiete in NRW schaut, gab es meist Monopolisten. Und da war es natürlich so, dass man sich gar nicht wandeln musste. Und das hat dazu geführt, dass ja doch eine Trägheit auch in Verlagen war. Neben Change Management beschäftige ich mich derzeit auch sehr viel, auch bei CGI, dem IT- und Business Consulting Unternehmen, mit Innovationsmanagement. Das hängt in meinen Augen auch sehr stark zusammen. Auch das gab es noch gar nicht so gut in den Medien. Wenn man natürlich jetzt von großen Unternehmen, Axel Springer zum Beispiel, die haben eine digitale Transformation super geschafft, oder auch ProSiebenSat.1, die ja inzwischen kein Fernsehkonzern mehr sind, sondern Digitalkonzern, wenn man von denen mal absieht.
Markus, du hast gesagt, die haben das bei Axel Springer besonders gut geschafft. Was sind die Sachen, die du dann auch auszeichnen würdest, die dann auch die Modernität der Transformation zeigen im Journalismus? Kann man das sehen von außen?
Also man muss ja immer vielleicht auch dazu sagen, es geht ja nicht immer nur darum, modern zu sein, um des Modernheitswillens. Also ich glaube, der größte Wandel, der im Journalismus stattgefunden hat, ist, dass man den User, die Userin, die Leserin, den Leser, den Zuschauer, die Zuschauerin und so, dass man die ernst nimmt und eigentlich ein Programm für die macht. Also früher war das natürlich anders. Da hat man noch ja, eher gedacht, was ist wichtig, was ist mir als Journalistin, Journalist wichtig und hat darüber berichtet. Ja, viele haben damals auch in der Szene kritisiert, ellenlange Kulturberichte, die kein Mensch verstanden hat, außer drei Nerds. Und ich glaube, das ist der wichtigste Wandel. Und der führt natürlich nicht nur dazu, dass Texte vielleicht anders werden oder Beiträge, sondern der führt auch dazu, dass man die Kanäle nutzt, die die Userinnen und User nutzen heute und auch abstimmt auf die Lebensweisen, auf die Art. Also sprich, das wichtigste Medium, Ausspielmedium ist halt sicherlich nicht mehr der Fernseher, sondern ist einfach das Smartphone. Und wahrscheinlich in ein paar Jahren dann die Datenbrille oder was auch immer.
Mit diesen ganzen Veränderungen sind ja auch sehr viele Veränderungen im Bereich von Kompetenzen und Skills dann vonnöten. Wie gut hat sich die Ausbildung, auch das Studium im Bereich Journalismus schon auf diese Veränderungen eingestellt?
Also zum Glück machen wir diesen Podcast heute im Jahr 2022 und nicht vor 5 Jahren. Da hätte ich tatsächlich noch gesagt, um Gottes Willen, es gibt noch viel Nachholbedarf. Mhm. Den gibt es heute in vielen Stellen nicht mehr. Also es gibt schon, also es ist natürlich auch schwieriger geworden in der Ausbildung, in der journalistischen, denn es fällt ja nichts weg. Also die gute Recherche, Fakten checken, seriös berichten und so. Das ist nach wie vor der Schlüssel und da wird sich nichts dran ändern, egal wie digital Journalismus wird. Und das ist wirklich der Kern und ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig. Und dazu kommen natürlich neue Felder. Jetzt muss man multimedial agieren, auch wenn jeder einen Schwerpunkt hat. Jetzt braucht es Datenkompetenz, ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Part. Suchmaschinenoptimierung. Man muss auch mal durchaus automatisierten Journalismus sich anschauen. Können wir vielleicht später auch noch mal detaillierter drüber sprechen, was das heißt. Mhm. Also ganz, ganz viel mehr neue Skills, die mit reingebaut werden müssen. In Volontariaten, das sind so 2-jährige Ausbildungen zum Redakteur, ein bisschen vergleichbar mit dem Referendariat von Lehrern, ist es schon ganz gut mit drin. Aber auch in den Studiengängen. Also die Studiengänge haben sich massivst gewandelt. Und das ist auch ein Grund, warum es heute Journalismus, Journalistik, Studiengänge braucht. Ich habe selber noch Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Damals war das noch gar nicht so üblich. Da gab es mehr, ja, man macht das dann parallel zum Studium durch freie Mitarbeit, durch Seminare, die man belegt. Mhm. Aber heute ist es tatsächlich wichtig, weil, wie du richtig sagst, die Kompetenzen irre viel mehr wurden.
Mhm. Markus, wenn du jetzt schon dabei bist, das erwähnt zu haben, automatischen Journalismus, wie muss man sich das vorstellen? Ist da die KI am Berichten oder was fällt alles darunter? Mhm.
Tatsächlich. Also es geht in diese Richtung. Die KI spielt noch, also die klassische KI spielt noch keine so mega große Rolle im Alltag, aber schon Automatisierung. Natürlich muss man jetzt ganz mal fairerweise sagen, viele pappen das Wort KI drauf. Es gibt ja sogar eine KI-Zahnbürste inzwischen. Und auch beim Forschungsantrag sollte man KI draufschreiben, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit gerade größer, dass es genehmigt wird. Um was geht's? Es geht zum einen um Chatbots. Die spielen im Journalismus nicht die ganz große Rolle, aber wie kann ich in den Dialog gehen in der Kommunikation? Mhm. Und im Journalismus, der noch größere Feld, nennt sich Roboterjournalismus. Mhm. Das ist ein bisschen ein schräger Begriff. Im Englischen heißt der Computational Automated Journalism, also automatisierter Journalismus. Da habe ich mehr oder weniger so einen Lückentext, den wirklich ein Mensch noch schreibt. Und ich habe Daten, die dann eingesetzt werden. Das kann man sehr gut natürlich dann nutzen, wenn es Daten gibt. Fußballberichterstattung bis in die tiefsten Ligen, also bis wirklich zu den Junioren runter, kann man Berichte machen über ein Wetter, das sich auf Stadtteile bezieht, Börsenberichterstattung und die APA, die Austrian Press Agency, also ist eine Nachrichtenagentur, die größte aus Österreich, die setzt zum Beispiel auch in der Wahlberichterstattung ein, dass man dann für die einzelnen Wahlbezirke und einzelnen Kandidaten dann eine automatisierte Berichterstattung im Internet hat. Gibt es auch, können wir auch vielleicht noch drüber sprechen, 3 Stufen, denn es ist auch ethisch ja nicht alles so ganz unkompliziert, sage ich jetzt mal.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Birgt das nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass auch der Journalismus entwertet wird, weil man im Prinzip sagt, naja, was ist dann noch der Value-Add? Dann kann ich ja im Prinzip auch auf jede beliebige Website gehen oder mir das selber zusammensuchen, wenn da eigentlich keine Kuratierung mehr stattfindet, sondern eigentlich nur noch so ein automatisierter Prozess. Wie siehst du das?
Da gebe ich dir zum einen recht. Es ist eigentlich mit allem so. Einsatz von KI, dem Einsatz und so. Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Also eine Technologie ist ja erstmal nicht gut oder böse, sondern es ist immer die Frage, wie setzt man sie ein? Es gibt beim Roboterjournalismus 3 Stufen. Die eine ist, der Computer schreibt einen Text vor und ein Journalist ergänzt den vielleicht. Also macht einen eigenen Einstieg, er baut Zitate vom Trainer ein. Dann kann man sagen, es ist eine Unterstützung. Der zweite Step ist, der Computer schreibt den Text, aber man hat so eine Art, ja, vier Augen sind es dann nicht, zwei Augen vom Computer sozusagen, zwei Augen vom Menschen. Er gibt es noch frei und problematisch wird es dann natürlich, wenn er ganz automatisiert kommt, der Text. Da könnte man aber vielleicht sagen, dass mindestens das gekennzeichnet sein muss, dass man dazu schreibt, dieser Text wurde automatisch erstellt. Ja, ich würde sogar so weit gehen, man kann bei Google mit der erweiterten Suche inzwischen nach File-Type PDF extra Dokumentenarten suchen. Warum auch nicht irgendwie eine Suchfunktion einrichten, die nur nach Human, nach Menschen geschriebener Texte zu suchen und nach von Computer generierter Texte. Das hat in einer Befragung, die wir gemacht hatten unter Journalistinnen und Journalisten, noch keine Zustimmung gefunden, aber vielleicht hat man auch diese Art noch gar nicht so ganz verstanden. Aber ein absolut richtiger Part und ja, vielleicht zu dem anderen Part, den du erwähnt hast, ist es dann problematisch für den Journalistin oder für den Journalisten. Momentan in Lokalzeitungen gibt es ja oft vom Ortsvereinsvorsitzenden einer Partei von pensionierten Lehrern Texte. Ja, auch da ist nicht überall Hochglanzjournalismus drin. Den muss es aber trotzdem weitergeben. Also ganz banal Demokratie, Artikel 5 Grundgesetz, ein ganz wichtiger Part. Und vielleicht hat man dann sogar das Wunschdenken vielleicht, ein bisschen mehr Ressourcen, sich um solche Dinge zu kümmern.
Wie steht es eigentlich, Markus, um kollaborative Journalismus? Man hat den Eindruck, wenn man dann durch die Zeitungen spazieren geht heute, man zitiert ja auch die anderen Zeitungen. Ist da eine Kooperation, liegt eine Kooperation dahinter und ist es auch sinnvoll, dass der Journalismus sich öffnet für mehr Kollaborationen?
Also natürlich früher war er, wie man es immer der Wissenschaft vorgeworfen hat, auch in so einem Elfenbeinturm. Der Journalist, Journalistin war so der Gott, der entschieden hat, um was es geht. Kollaboration geht ja in mehrere Richtungen. Das eine ist natürlich, es gibt eine verstärkte Zusammenarbeit unter den Medienhäusern. Also auch durchaus Zeitung, Fernsehen, Radio arbeiten mehr zusammen, weil ja im Internet alles wieder zusammenkommt. Auf der anderen Seite Kollaboration ja auch mit dem Bürger. Es ging mit der Bild-Zeitung, wurde aber da ein bisschen kritisiert, schon los. Der Bild-Leser-Reporter, der dann auf einmal Bilder einschickt. Aber natürlich gilt es auch, Themen, Ideen zu finden von dem User, von der Userin, Sachen zu checken. Ich finde, wer das sehr gut macht, ist der Harald Baumer, Berlin-Korrespondent der Nürnberger Nachrichten. Der testet manchmal im Social Web so ein bisschen Themen aus, um dann in der Kolumne drüber zu berichten erst, wenn die ankamen, oder holt sich ein paar Ideen. Und mir ging es in meiner Zeit früher als Journalist auch mal so, ich habe einmal so einen richtigen Aufschlag machen können, nur durch Social Web.
Hat die Medienbranche, der Journalismus heute ein Glaubwürdigkeitsproblem oder ist es nur ein herbeigeredetes Phänomen von einer kleinen Minderheit?
Ist mal die Frage, von wem er das Problem hat. Also in meinen Augen hat er, also klar, man wirft ihm manchmal fehlende Glaubwürdigkeit vor. Ich sehe es überhaupt nicht so. Also ich sehe einen Top-Journalismus heute, den wir noch nie so gut in Deutschland hatten, wie er momentan ist, weil es einfach multimediale Möglichkeiten gibt, weil es Top-Recherche-Teams gibt. Die beiden Obermeiers, die gerade die Süddeutsche Zeitung verlassen haben, mit Panama Papers und Co. Treffer gelandet hatten. Irre, was der Journalismus heutzutage nach wie vor bewegt. Also da keinerlei Problem. Die Wahrnehmung ist vielleicht manchmal eher das Problem. Also nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem, die Wahrnehmung. Und das kann man natürlich ändern, indem zum einen vielleicht wir Journalistinnen und Journalisten bitte endlich mal aufhören, unseren Berufsstand schlecht zu reden und tot zu reden. Das merke ich bei meinen Studierenden auch. Es wollen viel mehr in die PR-Öffentlichkeitsarbeit inzwischen als in den Journalismus. Und by the way, auch immer mehr wollen Influencer werden. Aber da merke ich es, dass wir ein bisschen auch positiver, und wir müssen auch rauskehren, was macht denn den Journalismus aus? Im Social Web beispielsweise sind journalistische Beiträge einfach neben PR-Beiträgen von Unternehmen, ist ja völlig legitim, auch neben Fake News. Und da müssen wir aber zeigen, ja, Wenn man einer Journalistenmarke, wenn man da einen Beitrag sieht, dann ist das gecheckt, dann gibt es mindestens mehr Quellenprinzip. Und das müssen wir natürlich auch vorleben als Journalistinnen und Journalisten. Und wir müssen ja aber auch transparent machen und zeigen, das ist unser Benefit von Journalismus heute.
Ist es nicht eigentlich gerade fast schon ein Paradoxon, dass gerade der Journalismus, die Medienbranche eigentlich ein Kommunikationsproblem hat, sozusagen auch seinen eigenen Berufsstand in einem positiven Licht darzustellen?
Das muss ich sagen, die Diskussion kenne ich, seit ich meinen ersten journalistischen Beitrag gemacht habe. Das war tatsächlich damals, wie Anne richtig gesagt hat, als Schüler habe ich begonnen schon zu arbeiten im Sportjournalismus. Bis heute, ja. Also man berichtet ungern über Journalismus. Es ist tatsächlich klar, es ist so, es ist schade, dass man da ein bisschen so eine Beißhemmung hat, Zurückhaltung. Es gibt oftmals eher ausgelagerte Medienseiten im Print, Medienmagazine, im Radio. Und die werden aber eher so, fristen manchmal so eher so Nischendasein. Es ist tatsächlich so, dass man da viel mehr thematisieren müsste, darüber berichten müsste und nicht immer nur über Skandale berichten muss. Und natürlich, sagen wir mal so, eine Wahrnehmung kommt natürlich auch durch fiktionale Elemente. Wenn ich mir Serien anschaue, in denen ja Journalistinnen und Journalisten nicht unbedingt immer so ganz positiv dargestellt werden. Ich erinnere mich so an Klassiker Horst Schlemmer und so, ne, alias Happy Kerkeling. Aber auch eine Serie, die an sich ganz gut war, die Harald Schmidt als Autor geprägt hat, in der es darum geht, dass ein Verleger stirbt und dann sein fauler Sohn, der im Swimmingpool nur liegt, auf einmal den Verlag übernehmen muss und dort nur Intrigen stattfinden. Also auch das Fiktionale prägt manchmal vielleicht ein bisschen das schlechtere Bild, als es dann tatsächlich ist.
Markus, wenn wir jetzt also über den Beruf nachdenken, da spielen Worte eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Du als Wortmensch, wenn wir zurückgehen zu der digitalen Transformation, benutzen wir eigentlich die richtigen Begriffe, um eine förderliche Transformation oder Skillset-Aufbau zu organisieren? Ich nehme jetzt nur zum Beispiel digitale Transformation, digitale Kompetenzen, New Work, Multispaces und so weiter und so fort. Müssen wir einfach umdenken und mehr Wörter nehmen, die das wirklich ausdrücken, was wir meinen?
Da gebe ich dir völlig recht. Also Sprache ist eigentlich was ganz Identitätsstiftendes und wichtig, ob man es gut annimmt oder nicht. Das schlimmste Beispiel, nicht aus der digitalen Transformation, war mal, dass ich wo gelesen habe, vom atomaren Entsorgungspark. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, was der ist, der atomare Entsorgungspark?
Keine Ahnung.
Ich habe so spontan an irgendwelche Endlager gedacht oder so.
Absolut richtig, Philipp. Ein Atommüllendlager und also völliger Euphemismus. Das Minuswachstum hat im Wirtschaftsteil eh schon Karriere gemacht.
Rückgang.
Also furchtbar. Insofern, das sind die krassen Beispiele. Aber ich gebe dir auch hier recht, dass man Begriffe braucht, die natürlich Bürgerinnen und Bürger absolut verstehen, die positiv belegt sind, aber auch nicht aufgesetzt sind. Weil dann wird man es auch wieder nicht annehmen. Und sie müssen natürlich sehr verständlich sein. Da kommen aber dazu, dass man für Begrifflichkeiten ja eigentlich immer einheitliche gern hätte, aber trotzdem natürlich verschiedene Gruppen auch verschiedene Begriffe brauchen. Ich bin bei CGI Deutschland sehr viel in der Beratung im Public Sektor, im öffentlichen Sektor. Und da muss man natürlich aufpassen, wie du sagst, mit dem Begriff New Work. Da sind es die neuen Arbeitsweisen, aber auch erklärt, was neue Arbeitsweisen sind, weil teilweise bei manchen unserer Kundinnen und Kunden das Thema tatsächlich bitte keine englischsprachigen Begriffe nach wie vor. Finde ich absolut zu respektieren. Und natürlich muss man sehr transparent machen, auch was versteht man dahinter, und nicht nur eine akademische Diskussion führen, was ist der Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation beispielsweise.
Haben wir in der Hinsicht nicht aber schon auch heute relativ viele Leute abgehängt, die mit vielen Dingen gar nicht mehr so richtig was anfangen können? Und wir machen einfach kunterbunter weiter und haben da auch ein ganz schön viel elitäres Gehabe, was da an den Tag gelegt wird. Ist das vielleicht auch ein Problem, warum wir uns in Deutschland mit dem Wandel so schwer tun in vielen Bereichen, weil es so ein bisschen ein Gegeneinander ist, auch ein sprachliches Gegeneinander. Das kann man ja auch in anderen Bereichen ein bisschen sehen. Also das Gendern ist vielleicht das extremste Beispiel, wo es auch unvereinbare Lager gibt. Aber auch im Bereich der Digitalisierung, New Work, hat man den Eindruck, na, das ist so ein bisschen, sagen wir, die Kleinstadt versus irgendwie hippe Berliner irgendwie Quartiere, wo einfach auch anders gesprochen wird. Wie siehst du das?
Ich glaube, also zum einen tatsächlich, Sprache wird sich immer in irgendeiner Form unterscheiden. Also sieht man immer Jugendsprache, die ja auch eine bewusste Abgrenzung dann wieder zu einer anderen Sprache ist, und man hat eine ältere Generation nach wie vor, die Tageszeitungen abonnieren, bei denen ja wirklich Wörter wie cool oder Kids aufstoßen, weil sie vielleicht auch in der Schule nie Englisch hatten und so. Also insofern ist einmal die Sprache, aber ich finde es noch mehr, um auf das Thema vielleicht Change Management nochmal zu kommen, dass es darum geht, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Also Change Management setzt immer an Bewusstsein schaffen für eben New Work, neue Arbeitsweisen. Warum braucht es das? Warum ist das gut? Und oft hat man aber immer so den Eindruck, es wird von oben irgendwas runter verdonnert von der Spitze eines Ministeriums, einer Behörde, und man muss es umsetzen, statt Bewusstsein wirklich zu wecken. Warum ist das wichtig und warum ist es vielleicht ja auch gut für jemanden? Das sehe ich als den noch wichtigeren Punkt, einen Wandel einzuläuten. Es gibt auch, nennt sich Innovationskommunikation im Bereich, der auch Innovationen mit begleiten sollte und durchaus auch mal gern kritische Debatten anstoßen. Es muss nicht alles immer nur als toll dargestellt werden, wo ich zum Beispiel einen Riesenbedarf sehe für Innovationskommunikation. Da geht es um selbstfahrende Autos, die ja künftig auch auf unseren Straßen sein werden und nicht nur in den USA. San Francisco wird es ja jetzt dann auch nochmal kommen. Bei uns gibt es eine Teststrecke in Bayern auf der A9, Ingolstadt, rund um Ingolstadt. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns an der TH Nürnberg auch beschäftigen, aber mehr so unter dem Aspekt Auto als Medienzentrum der Zukunft, weil man künftig ja dann im Auto auf einmal Zeit hat, Medien zu nutzen, wenn das Auto selbst fährt. Aber da halte ich Innovationskommunikation für total wichtig, auch zu zeigen, warum macht man es. Der Kern, warum sich auch ein Bundeswirtschaftsministerium in einem Referat mit der Thematik so intensiv auseinandersetzt, ist nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern ist auch vor allem, um mehr Verkehrskotote zu minimieren. Und das muss man erst mal sehen. Und dass das eigentlich der Kern ist, der da dahinter steckt. Und wenn man das natürlich wahrnimmt und gut kommuniziert, dann kann man vielleicht auch die eine oder andere Angst vor dem Auto, das auf einmal ganz selbstständig fährt, auch wieder nehmen.
Markus, du hattest ja vorhin gesagt, du bist ja auch bei der Firma CGI tätig, die kommen ja aus Quebec und sind in 1976 gegründet, in 21 Branchen unterwegs an 400 Orten und gehören zu den größten IT-Beratern und Servicedienstleistern der Welt. Siehst du in diesen Themen einfach etwas anderes, wenn du dann auf anderen Kontinenten zurückgreifst, als das, was jetzt in Deutschland in dieser Innovationskommunikation und in diesem Innovieren liegt?
Oder auch im Change. Ja.
Genau.
Also die Art, wie Change Management gemacht wird, ist tatsächlich weitestgehend gleich. Also ich selbst bin vom Unternehmen ProSci aus den USA zertifiziert, auch als Train the Trainer, und agieren nach einem Modell, aber auch nach anderen Modellen, habe auch selber dazu geforscht zu dem Thema. Insofern, da gibt es dann immer die großen Unterschiede. Ich glaube auch nicht mal, dass es in den verschiedenen Ländern so ganz unterschiedlich abläuft, was Digitalisierung betrifft und digitale Transformation. Ich glaube nur, dass das Tempo vielleicht ein anderes ist und dass vielleicht der Zeitpunkt, wann man mehr digitalisiert, ein anderer ist. Wir bei CGI sind zum Beispiel sehr happy darüber, dass wir Kolleginnen und Kollegen auch in Estland haben, die dabei sind, den Staat zu digitalisieren, und von dort lernen wir natürlich wahnsinnig viel. Die sind natürlich etliche Jahre weiter, als es bei uns der Fall ist. Wir sind da in einem regelmäßigen Austausch und lassen das auch immer einfließen in unsere Beratungen vor Ort in Deutschland. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, was Tempo betrifft, von anderen Ländern lernen können. Was bei uns vielleicht ein bisschen gefehlt hat, manchmal, ist schon so eine Sattheit in Deutschland. Uns ging es sehr gut, wir sind sehr zufrieden, dadurch natürlich auch wenig Interesse dran, einen Wandel herbeizuführen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass uns andere Länder nicht den Rang ablaufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir sind ja zufrieden und warum muss man dann sich wandeln? Ich mache es mal am Beispiel der sozialen Netzwerke, warum es wichtig ist, dass wir da dran sind. Da haben wir am Anfang ein bisschen sehr zögerlich agiert. Gut, da gab es StudiVZ, MeinVZ, SchülerVZ. Und dann haben wir aber doch recht eher politisch eher ablehnend agiert. Die Datenschutzbeauftragten halten es teilweise immer noch für ein Teufelszeug, Social Media, wenn es Behörden nutzen. Und das führt dazu, dass aber dann aus den USA die großen Konzerne entstehen und dann wir eigentlich kaum irgendwas machen können oder mit großer Kraft nur wieder zurückdrängen können, statt dass wir selber mal Diskussionen führen. Wie wollen wir Digitalisierung bei uns in Deutschland gestalten? Was soll digital sein? Wie wollen wir es machen? Wo sind Grenzen? Wo müssen wir Menschen respektieren? Und die Chance vertun wir natürlich, wenn wir das Tempo nicht mitgeben und diktieren.
Aber sagen wir mal, ist nicht das Thema Change auch insofern so ein bisschen verbrannt in den letzten Jahren, weil es viele eigentlich schon gar nicht mehr hören können und natürlich dann ja auch die Problematik da ist, eigentlich ist das ja kein abgeschlossener Prozess, sondern wir werden uns immer mit Wandel beschäftigen müssen, weil der Wandel halt immer weitergeht. Bräuchte das nicht einfach auch nochmal so eine ganz andere, einen anderen Ansatzpunkt, wie wir Change denken, vielleicht auch irgendwie, wie es in den Unternehmen verankert ist, dass es eigentlich gar nicht Sinn macht, den Change Manager zu haben, weil es eigentlich die originäre Aufgabe sein sollte, von jeder Führungskräfte den Wandel proaktiv zu gestalten.
Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, vielleicht ist auch der Begriff Change Manager sogar, haben wir auch diskutiert mal bei CGI, sogar nicht mal mehr der beste Begriff, weil es eigentlich gar nicht darum geht. Managen klingt immer so blöd. Es geht eher darum, ja ein Mindset zu ändern. Aber ich glaube, man muss, also da ist der Kulturwandel vielleicht sogar der bessere Begriff, weil es eben um einen ständigen Wandel geht. Aber letztlich braucht es natürlich auch jemanden, der das Thema mit anstößt, der ja auch ganz banal ein Framework hat, wie kann ich den Wandel schaffen. Ansonsten tut sich eine Organisation schwer, auch darauf einzustellen, sich permanent zu wandeln. Und Change Management macht man nicht nur, wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, einen Multispace-Arbeitsplatz einzuweihen, sondern es geht auch darum, Change Management Begleitung zu machen oder von mir aus gern der Begriff Kulturwandelbegleitung, wenn es darum geht, agile Arbeitsweisen einzuführen. Und das sind wir genau bei dem, was du sagst, aber auch das muss man begleiten, damit es akzeptiert wird, damit man Change Management hat eigentlich so drei Funktionen, dass es schneller zu dieser neuen Art der Arbeitsweise kommt, dass man weniger Leute dabei verliert auf dem Weg und dass die Effizienz größer ist von dem, was man umsetzt. Und da braucht es das tatsächliche Unternehmen. Ein Part, den du erwähnt hast, Führungskräfte, das sind die effizientesten natürlich, die für den Wandel da sind. Aber auch da stelle ich fest, wir machen ganz aktuell bei CGI zum Beispiel Change Leadership Workshops für Führungskräfte, dass man vielen Führungskräften auch sagen muss, welche Rolle haben sie im Wandel. Das erstmal erklären muss, wie führe ich mein Team durch den Wandel, welche Rolle spiele ich da. Sind dann immer sehr, sehr dankbar, wenn man solche Workshops macht, um selber mal so ein bisschen so einen Leitplanken zu kriegen, denn natürlich überfordert gerade auch Führungskräfte ganz massiv die Digitalisierung, dieser permanente Wandel. Die Zeiten, in der man ja einfach ruhig managen konnte, sind längst vorbei. Jetzt geht es uns wirklich, jetzt spielt Leadership im Vergleich zum Management die große Rolle und es macht immer so einen Begriff Thought Leadership auch die große Runde. Das heißt also, die Führungskraft ist auch so der Vordenker, der wirklich aktiv was gestalten muss. Und da braucht aber auch eine Führungskraft Unterstützung. Ich finde es sogar ganz cool, neben Change Managern, die Change Management beibringen, wenn man auch immer mehr mal Führungskräfte, Coaches zur Seite stellt, wenn Führungskräfte Sitzungen gehen, in denen nochmal was reflektiert wird und Ähnliches. Denn die Anforderungen sind schon massiv gestiegen.
Markus, es ist immer, wenn man das Thema Change dann anstößt, dann gibt es ja immer dieses Thema, man muss für Akzeptanz sorgen. Da ist immer ein Blocker mit drin. Müssen wir nicht viel früher ansetzen, dass Change dann nicht so ein Blockerthema ist, dass man irgendwann mal wegkommt von demjenigen, der die Akzeptanz schaffen muss für das, was ohnehin Teil der Zukunft ist.
Gebe ich dir völlig, völlig recht. Das ist immer dann so reaktives Change Management, das man dann machen muss, sich mit den Widerständen auseinanderzusetzen. Widerstände wird es immer geben. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. In großen Unternehmen wird es immer Leute geben, die gegen irgendwas sind. Aber genau darum geht es. Es gibt ein cooles Modell von ProSci, ist ein US-Unternehmen, nennt sich ATCA. Das ist ein Akronym, steht für Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen. Damit muss man erstmal anfangen. Bewusstsein schaffen, warum braucht es den Wandel? Dann Desire, den Wunsch wecken, selber mit dabei zu sein. What's in it for me? Was springt für mich raus? Vielleicht muss ich weniger blöde Tätigkeiten machen. Dann Knowledge, Wissen vermitteln. Da kommen die Schulungen erst, die dummerweise oftmals als erstes gemacht werden und dann wirken sie nicht. Dann geht es um Ability, auch die Möglichkeit schaffen, nach dem neuen Prinzip zu arbeiten. Und R, Reinforcement, ist auch wirklich zu verankern, dass nicht im, bleiben wir beim Beispiel der Multispaces, jemand seine Pinnwand dann nimmt und sich wieder so sein eigenes Zellenbüro dann konstruiert im Kleinen. Und ich glaube, deshalb völlig richtig ein, dass wir dort ansetzen müssen, bei Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen, auch jemandem erklären, warum macht man es, die Vision auch runterbrechen aufs Kleine. Denn sind wir ehrlich, es geht heute nicht mehr darum, dass man einfach das macht, was jemand einem sagt, sondern man will verstanden haben, warum man es macht, was trägt das dann bei zum Gesamten. Und man möchte aber auch, sonst verliert man die Motivierten, wissen, was kann ich denn selber dazu beitragen auch. Das ist nämlich ein ganz großes Problem auch wieder in der Medienbranche gewesen, dass die Aktiven, die Motivierten wurden verloren, weil man ihnen nicht gesagt hat, was kannst denn du jetzt konkret beitragen, um den Wandel zu gestalten.
Gelten diese Prinzipien eigentlich auch so ein bisschen für die politische Kommunikation? Und was würdest du jetzt unseren Entscheiderinnen und Entscheider auch auf Bundesebene empfehlen, jetzt in diesen schwierigen, turbulenten Zeiten zu kommunizieren und natürlich auch den entsprechenden Wandel voranzutreiben?
Also gilt komplett. Ich finde das ATCA-Modell, ich habe es auch mal durchgespielt, gilt genauso für den Klimawandel als auch, muss man sagen, im privaten Umfeld, dass man, wenn es darum geht, seinem Lebensgefährten zu sagen, trag mal den Müll bitte runter, auch dann kann man ATCA anwenden. Man muss erstmal Awareness schaffen. Da geht es nicht los mit Knowledge, erstmal Wissen vermitteln, wo die Mülltonne ist, sondern, also insofern ist es wirklich, ich bin, als Wissenschaftler darf man ja immer, müssen wir immer kritisch sein bei jedem Modell, aber da bin ich ein bisschen fasziniert davon, wie gut das wirklich wirkt, das anzuwenden. Was muss man den Politikerinnen und Politikern sagen? Ja, ich glaube, es braucht einen Grundkonsens über Digitalisierung, über die Themen. Es braucht auch breites Freudestrahlen darüber, dass man sagt, die Chancen auch drin sieht. Ich bin nicht dagegen, dass man einen kritischen Diskurs über viele Themen führt. Beispiel jetzt wieder autonomes Fahren. Denn nur dann kann man natürlich auch ehrlich und glaubwürdig wirken, wenn man es kritisch diskutiert. Und es geht ja auch darum, bei vielen Veränderungen auch zu schauen, was sind es für negative Auswirkungen, wie kann man die vielleicht abstellen. Also wenn es um, nehmen wir die Pflege, im Pflegeroboter geht, muss man natürlich überlegen, okay, jetzt hat der ältere Mensch vielleicht niemanden mehr, der als Mensch ihn begleitet. Wie kann man das auffangen? Wie kann vielleicht eine Pflegekraft dann auch sich Zeit nehmen, um sich anderweitig dann mehr um jemanden zu kümmern? Also ich glaube, diese Debatten muss man führen und da wünschte ich mir schon auch ein bisschen, dass die Politik mehr Leitplanken einstellt und dass viel proaktiver kommuniziert wird, überhaupt erstmal, welche Chancen stecken denn in dieser Zeit, denn was manchmal auch so der Punkt ist, man kann auch beim Change Management aufzeigen, was passieren würde, wenn man es nicht tut. Und wir steuern auf Roboter, Pflegeroboter auf den Pflegenotstand zu, egal ob Digitalisierung kommt oder nicht. Und so können wir ein bisschen was dazu tun. Wir haben in dem und dem und dem Feld größere Probleme. Da wünschte ich mir tatsächlich eine größere Kommunikation.
Markus, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, sehr viele deiner Studenten wollen gerne Influencer werden. Der Beruf des Influencers, ist er dann auch also so weit, dass er den Journalismus influenzen kann?
Also der Journalismus ist natürlich immer in Gefahr, influenced zu werden. Das war früher aber eher schlimmer, als es heute der Fall ist. Ich kann mich daran erinnern, dass man, wenn man im Journalistenverband, wenn man einen Presseausweis früher einen Rabatt für seinen Handyvertrag und so weiter bekommen hat, das gibt es zum Glück aus Compliance-Gründen alles nicht mehr. Aber absolut richtig, man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht in irgendeiner Form zu nah bewegt. Man sagt im Journalismus immer, man muss zwar hautnah dran sein als Journalist überall, aber man darf nie dazugehören. Und das ist, glaube ich, die Leitlinie, die man immer haben muss. Und im Kopf muss immer ablaufen. Es geht um Fakten, das neutral zu machen. Ich habe selber Porträts über Menschen geschrieben, die ich wirklich überhaupt nicht leiden konnte. Und man hat danach aber nie gemerkt, dass ich die nicht leiden kann. Im Text, da muss ich professionell sein. Und andersrum, ich habe Leute gemocht irgendwie und wusste, aber ich muss da jetzt richtig kritisch drüber berichten. Toll ist es, wenn das Gegenüber auch differenzieren kann, mich dann in der Rolle als Journalist sieht und dann beim nächsten Beitrag vielleicht dann sagt, ja, das ist ja Ihr Job, müssen Sie ja machen. Aber ganz wichtig ist wirklich diese Distanz, die, ich erinnere mich da an die Tour de France damals, an einen freien Journalisten, der gesagt hat, ich weiß es seit Jahren, dass da gedopt wird. Und aber ich wollte da dazugehören. Das ist es gerade beim Journalismus wirklich überhaupt nicht.
Ja, lieber Markus, wir kommen so langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und wir haben am Ende unseres Podcasts immer zwei sich wiederholende Fragen, die wir dir gerne auch natürlich stellen würden. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar würden wir gerne wissen, welche drei Themen haben für dich in der nächsten Zeit die dringendste Priorität? Und du kannst dir ein bisschen aussuchen, auf welcher Ebene du das beantwortest, auf eher deiner persönlichen oder vielleicht auf einer wirtschaftlichen oder ja, politischen Ebene. Was glaubst du?
Also ich fange jetzt mal mit der wissenschaftlichen Ebene bei mir an. Da wird es tatsächlich das Thema Automatisierung sein und vor allem auch eine ethische Begleitung der Automatisierung im Journalismus. Wie haben wir da eine gute Kommunikation? Dann glaube ich tatsächlich das Thema Verschwörungstheorien, Fake News und Zusammenhalt der Gesellschaft ist ein wichtiges und da spielt natürlich alles mit rein, da spielt Russland mit rein, da spielen verschiedenste gesellschaftliche Gruppierungen mit rein. Und dann nehme ich jetzt tatsächlich noch ein persönliches wichtiges Thema, das wird für wahrscheinlich jetzt 99,5% der Podcast-Hörerinnen und Hörer keins sein, dass der 1. FC Nürnberg endlich mal wieder in die Bundesliga aufsteigt. Denn da blutet mein Herz seit Jahren. Jetzt gibt es immerhin in der nächsten Saison ein Derby mit Greuther Fürth wieder. Aber das wäre so mein persönlicher Wunsch auf jeden Fall.
Also Markus, ich schreite über, vielleicht findest du da auch eine Parallele zu FC Nürnberg. Was sind dann die drei Sachen, die du empfehlen würdest, allen Menschen, dass sie lernen sollten für die Zukunft? Damit sie zukunftsfit bleiben.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, kritisches Denken selber beizubehalten und nicht wie Lemminge einfach allen hinterherzulaufen. Mhm. Das geht ja schon los bei der Deutschen Bahn, wenn man mit der Bahn fährt und 15 Minuten vorher vom Bahnhof steht einer auf, dann stehen alle auf. Aber wirklich dieses kritische Denken, auch mal querdenken zu, oh Gott, der Begriff ist jetzt völlig falsch, aber der war früher gut einfach. Ne? Also auch mal gegen den Strich denken zu dürfen, gegen den Mainstream. Das war jetzt nicht gemeint, wie er jetzt momentan konnotiert ist, leider der Begriff. Sehe ich als weiteren Punkt auch ein bisschen Spaß haben und offen an neue Themen ranzugehen. Also nicht immer alles nur gleich kritisch zu sehen, sehe ich als weiteren Punkt. Und bei den Themen, und vielleicht ist dann wirklich der dritte Punkt auch tatsächlich ja schon irgendwo so mit einem Optimismus und auch durchaus mit eine Freude an neue Themen, aber auch an bestehende ranzugehen und sich auch mit Situationen zurechtzufinden. Klar, mit manchen Themen möchte man sich wie in einem Krieg auf keinen Fall zurechtfinden, aber vielleicht auch durchaus auch mit anderen Situationen auch gerne ein bisschen mit Freude ranzugehen.
Ein schönes, positives Schlusswort, das passt immer sehr gut in unserem Podcast, denn wir wollen natürlich auch gerade uns auf die positiven und optimistischen Dinge des Lebens konzentrieren. Deswegen ganz herzlichen Dank, lieber Markus, für den spannenden Austausch in seiner sehr großen Spannbreite, ja, mit Sport und Journalismus und Change Management. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Genau, Markus, auch herzlichen Dank von mir. Das war heute das Gespräch von Sister Act zum Ironman, zu dem Journalisten mit dem Gewehr beim Fuß auf der Suche nach der Human-Suche in Google und dem großen Change für die Zukunft. Das war das Gespräch heute mit Professor Dr. Markus Kaiser, Professor für digitalen Journalismus, Medieninnovation und Change Management an der Technischen Hochschule Nürnberg, Sportjournalist und Executive Consultant bei CGI. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gast kennen, der genauso spannend ist wie Markus heute, dann bitte einfach gerne eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de. Und unter unserem Hashtag können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles tut, unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast. Bei uns im Podcast tut, und Philipp und ich, ihr kennt es schon, wir freuen uns wirklich riesig, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Kork.